Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Digital Gedacht. Mein Name ist Henrike Lüssenrup von der Niedersachsen Next Digitalagentur und in dieser Folge aus der Reihe Praxis geht es um KI, jedoch nicht um die Theorie und was alles in der Zukunft möglich wäre, sondern wir sprechen mit einem niedersächsischen Unternehmen, welches KI implementiert hat. Es geht um den Naturkosmetikhersteller Laverana. Das mittelständische Unternehmen mit der Marke Lavera ist Pionier der Naturkosmetik und mit knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 3 Standorten in Hannover und der Region seit knapp 30 Jahren aktiv. Doch welche Rolle spielt KI in diesem erfolgreichen Unternehmen? Torben Warnebold, Chief Transformation Officer, berichtet darüber, wie das Unternehmen die KI-Reise gestartet hat und wie wichtig der Faktor Mensch bei der Implementierung ist. Moin aus Hannover und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sind wir zu Gast bei Lavera und sprechen mit Torben Warnebold. Hallo.
Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein.
Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Wir wollen ja heute besprechen, wie Lavera einen multifunktionalen KI-Assistenten einsetzt und damit Unternehmensprozesse effizienter macht. Ich weiß nicht, ob ich das damit schon ganz gut zusammenfasse, aber erstmal vorab wäre spannend zu hören, wie denn so deine ersten Berührungspunkte mit KI ganz persönlich waren.
Ganz persönlich. Also ich mein Job bedingt, dass ich mich natürlich auch informieren muss über neue Technologien, über das, was im Markt passiert, so wie Unternehmen es auch einsetzen. Und vorletztes Jahr im November hat ja OpenAI, die Hersteller oder Entwickler von ChatGPT, das neue Sprachmodell GPT-2 rausgebracht. Ich glaube, es war 2. Mhm. Und da war helle Aufregung. Und unser Geschäftsführer, Eigentümer Thomas Hase ist auch immer gut informiert und treibt die ganze Organisation immer zu höheren Gefilden. Und wir.
Das hilft.
Das hilft ungemein. Ich bin auch, er wird dieses Jahr 70. Und da macht er uns allen noch was vor. Ja, also er treibt die Organisation auch in solchen Bereichen. Und ja, so haben wir angefangen rum zu experimentieren. Ich privat habe ein paar E-Mails von ChatGPT schreiben lassen, die lästigen E-Mails, die man so manchmal für die Haushaltsführung machen muss oder eine Geburtstagsrede, also so ein bisschen eher so Spaßnutzung.
Aber genau so hat man ja so die ersten Kontakte geschafft. Ja, genau. Da, ne?
Und dann wurde es schnell arbeitsbezogen, also weil wir alle das große Potenzial erkannt haben. Ich muss auch viele Aufsätze, also nicht Aufsätze, ich muss viele Präsentationen erstellen, auch reden, schreiben und die mache ich mittlerweile mit meinem Freund und Helfer, Assistenten, guten Arbeitskollegen Eva. Da kommen wir später noch zu.
Ja, genau. Ja, wer Eva ist, da bin ich schon gespannt. Ja, spannend. Das heißt, dann wurde euch auch hier bei Lavera recht schnell bewusst, dass es eigentlich nicht mehr ohne geht, oder wie war so der Prozess da?
Ja, genau. Also ich damals noch Abteilungsleiter für die Organisationsberatung. Und die Organisationsberatung kümmert sich um Organisationsentwicklung, Technologie und wie wir das auch dem Mensch da mitdenken müssen. Und ja, wir haben wie jedes andere mittelständische Unternehmen die typischen Probleme, Fachkräftemangel. Es wird auch nicht weniger Arbeit. Der Wettbewerb schläft nicht. Auch gerade in der Kosmetik oder im FMCG-Bereich ist der Wettbewerbsdruck enorm. Und wir wissen, dass wir da was tun müssen. Und wenn wir solche Technologiesprünge verschlafen, dann werden wir relativ schnell abgehängt. Und gerade in den Bereichen, in denen wir jetzt momentan generative KI vermehrt einsetzen, haben wir auch die Probleme, die jeder andere Mittelständler hat in Bezug auf Fachkräftemangel.
Konnte denn ChatGPT da in den ersten Schritten auch gewisse Herausforderungen lösen?
Naja, also wir hatten mit ChatGPT im Unternehmen so ein bisschen rumexperimentiert, zum Beispiel in der Rechtsabteilung für Schriftstücke, die entweder zusammenzufassen oder zu analysieren. dann auch Antworten aus diesen Analysen heraus zu generieren. Das hat am Anfang ganz gut geklappt. Es kommt aber auch immer auf jemanden darauf an, wer davor sitzt.
Mhm. Ja, klar.
Das habe ich relativ schnell realisiert. Und ansonsten für Ausarbeitung, für Konzepte hilft generative KI uns auch oder hat uns am Anfang viel geholfen. Und das war am Anfang eher so eine Erkundungsreise. Und nachdem auch die Nachrichten das hochgespült haben, das Thema, haben immer mehr Kolleginnen und Kollegen bei uns versucht, sich anzumelden. Das registrieren wir, weil wir mit IT-Security bei mir viel aufpassen in diesem Bereich. Das kriegen wir sofort mit. Und OpenAI nutzt ja auch die Eingaben und die Daten, die wir dem Sprachmodell zur Verfügung stellen. Und da ist dann schon unser Information Security Officer hellhörig geworden und hat gesagt, wir müssen da was tun. Und dann haben wir uns hingesetzt und an Lösungen gearbeitet, wie wir auf der einen Seite die Lust am Ausprobieren nicht ersticken und auf der anderen Seite unsere wichtigen Unternehmensdaten nicht einfach rausgeben.
Mhm.
Ja, und das hat nach kurzer Suche, auch über mein Netzwerk, sind wir dann auf einen Anbieter gestoßen, der uns da eine Lösung anbieten konnte.
Ja, super. Ich denke mir, gerade weil du sagst, Lust am Ausprobieren, aber eben gleichzeitig kontrollieren, was da so mitgemacht wird. Genau das ist doch die Balance, die man da herstellen muss, ne?
Ja, genau. Also der Datenschutz spielt natürlich auch eine Rolle, ne? Die Server von OpenAI, die sind alle in den USA. Ab Sprachmodell GPT-3 weiß, glaube ich, nee, 4. 4 weiß die Welt ja auch nicht mehr, was damit passiert.
Mhm.
Vorher hat OpenAI das relativ offen kommuniziert, so dass man auch wusste, wie wurde das Sprachmodell angelernt, wird es weiterentwickelt oder wie wurde es weiterentwickelt. Das ist mittlerweile Verschlusssache, also dass man überhaupt nicht mehr weiß, was damit passiert.
Mhm.
Und dann auch noch die Daten in den USA. Da kriegen hier alle kalte Füße.
Ja, klar. Ja.
Und deswegen mussten wir uns, wir haben ein Regelwerk aufgestellt, wie ChatGPT zu nutzen ist. Da hatten wir noch nicht die jetzige Lösung, die wir jetzt einsetzen, womit wir diese Herausforderung quasi bewältigt haben. Das ist das Startup Langdoc.
Mhm.
Und Langdoc stellt eine Plattform zur Verfügung, die mehrere Sprachmodelle anbietet. Unter anderem GPT, alles in Europa gehostet, so dass wir unseren Datenschutzrichtlinien und Datensicherheitsrichtlinien entsprechend agieren können und auch eine zentrale Userverwaltung, was uns ganz wichtig war. ChatGPT kostet ja auch Geld im Vergleich zu anderen Modellen dann auch nicht wenig Geld, wenn man es denn dann auf das ganze Unternehmen ausrollen will. Man hat auch keine Userverwaltung, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, als wir uns ein bisschen ausgetobt haben.
Die ich hatte bei Langdoc mal ein bisschen gestöbert, fand's auch ganz spannend. Das fasst eigentlich auch gut zusammen, was ihr auch da gebraucht habt. Also sie schreiben, befähigen sie ihre Mitarbeiter mit Large Language Models, während sie vollständige Kontrolle über ihre Daten behalten. Also genau diese Balance eigentlich herzustellen, auch befähigen der Mitarbeitenden. Also dass man eben nicht sagt, hier, wir haben ein Tool, eigentlich weiß aber am Ende gar keiner, wie er es nutzen kann, sondern da wirklich auch zu sagen, wir nehmen die Leute mit, die genau das dann auch brauchen.
Ja, genau. Also Langdoc hat uns da wirklich an die Hand genommen. Ich habe halt viel recherchiert in Bezug auf Einsatz von GPT, weil Microsoft hat ja relativ früh viel Geld reingesteckt und hat die Technologie dann entsprechend genutzt, um eigene Produkte, unter anderem so einen Azure Server mit dem Sprachmodell drauf. Das ist sozusagen ein jungfräuliches Sprachmodell, das ja einmal trainiert wurde, ob es jetzt Modell GPT 3 oder 4 ist. Und diese sind dann auf diesen Servern gehostet. Und der Server, zumindest den Langdoc nutzt, ist in Europa gehostet. Und alle Daten, die quasi rüber ins Sprachmodell geschickt werden, um Antworten zu generieren, werden, also wenn es Namen sind, zum Beispiel anonymisiert. Und das Sprachmodell lernt selber nicht mit den Daten und wird nicht trainiert weiter. Also es ist immer das gleiche Modell, das gleiche Sprachmodell. Den Kontext unseres Unternehmens, den kennt dann wiederum Langdoc, den schickt es mit jedem Prompt der rübergeschickt wird, also prompt diese Anweisung, die du ans oder Fragen, die du ans KI-Sprachmodell schickst, werden damit angereichert. Zum Beispiel unser Assistent immer weiß, dass er ein Mitarbeiter der Laverana ist, also Laverana das Unternehmen, Lavera die Marke, und was unsere Historie ist, was unsere Produkte sind, dass wir überhaupt im Naturkosmetikmarkt unterwegs sind. Und wenn wir dann noch zusätzlich Dokumente können wir hochladen. Also es macht vieles einfacher für den User. Und im Hintergrund, im Backend können wir halt auch genau sehen, was passiert.
Also man kann quasi auch, weil in jedem Unternehmen gibt's ja auch hier und da mal Veränderungen. Es gibt vielleicht neue Wordings, die man nutzen will. Es gibt neue, das kann man dann anpassen und sagen, hier, das alte nehmen wir raus. Jetzt kommt das neue rein.
Ja.
Oder?
Ja, genau. Also es sind auch so ein bisschen die Tonalität, ne? Wenn wir zum Beispiel mit Endkunden sprechen, haben wir uns dafür entschieden zu duzen. Wir haben ja auch einen Webshop. Da duzen wir die Kunden. Wenn es formalere Sachen sind, dann geht es natürlich wieder ins Sie über. Und das kann das Sprachmodell ganz gut unterscheiden. Also wir können da drin sogar Assistenten den bestimmten Abteilungen zur Verfügung stellen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel, wenn eine Kundin unzufrieden ist mit einem Produkt, weil es vielleicht eine Hautreaktion gab, können die bei uns im Beratungsteam anrufen. Die haben Telefonsprechzeiten oder können auch per E-Mail uns die Fragen stellen. Und das sind unsere Kolleginnen, die sich sehr, sehr gut mit den Produkten auskennen, schon jahrelange Erfahrung haben, sogar bis in die Formeln reingucken können und die Fragen dann entsprechend auch mit Hilfe der anderen Kollegen aus den Fachbereichen antworten können. Und die, da nutzen wir auch LangDoc. Haben wir übrigens Eva getauft, das haben wir ja vorhin eingangs schon gesagt. Und wir haben einen Namen gesucht fürs Unternehmen, damit es ein bisschen griffiger ist. LangDoc ist jetzt nicht unbedingt leicht zu merken. Und der Name ist Eva. Und Eva hat sich selbst getauft. Also wir haben LangDoc quasi gefragt, was wäre ein guter Name oder eine Abkürzung. Es steht nämlich für Enterprise Virtual Assistant. Ein Kunstwort. Ich war nicht so zufrieden, mein Team war super, sie wurde überstimmt und mittlerweile haben sich alle dran gewöhnt. Und
so ist das ja mit diesen Dingen, ne? Und ich kann mir auch vorstellen, also es ist einfach viel mehr dieses, also man legt ja dann eher damit los und sagt, hey Eva, also es wird schon so ein bisschen personifiziert.
Es ist witzig, also auch Kolleginnen oder ich habe auch Meetings erlebt, wo Kollegen sagten, also Eva war irgendwie immer mit im Raum, so nach dem Motto, ja, da kannst du doch Eva fragen, frag mal Eva. Und also es ist ganz witzig, wie sie das so ein bisschen verselbstständigt und man merkt es, finde ich auch, ich weiß nicht, wie viel du mit ChatGPT oder irgendeinem Modell unterwegs bist, man fängt dann ja auch an, bitte zu sagen, danke zu sagen.
Ja, ja, genau.
Wir haben aber gelernt, Eva braucht direkte Ansagen, also bitte und Dankeschön führt zu anderen Antworten.
Ja, weil genau das ist ja auch dieses Learning, ne? Also ausprobieren, das wird man auch nur merken, wenn man ausprobiert, wenn man schaut, wie was für unterschiedliche Antworten kommen denn da und auch genau das darf. Ne? Das finde ich, braucht ja auch eine Kultur im Unternehmen, in der man auch sagt, hey, probiert es einfach mal aus und es wird nicht immer gleich das richtige Ergebnis vielleicht sein.
Ja, und das war auch unser Ansatz. Ne? Also ich hatte die große Befürchtung, dass wir das alles im Keim ersticken, wenn wir jetzt mit Richtlinien um die Ecke kommen und sowas und wir auch keine Alternative zu ChatGPT bieten, wenn wir denn Angst davor haben. Und ich bin ja immer relativ, lass uns das versuchen, lass uns ein bisschen austesten. Und dann haben wir ja relativ schnell zum Glück dann LangDoc eingeführt, beziehungsweise Eva. Und das war so eine, ich konnte unseren Geschäftsführer davon überzeugen, dass wir so eine Discover-and-Learn-Phase haben. Ja, wir haben letztes Jahr im Oktober mit LangDoc gestartet.
Es ist ja wirklich noch nicht lang, ne? Also ich hatte das auch irgendwie in euren, genau von der IHK-Praxistour gesehen, dieser Zeithorizont irgendwie April 23, Pilotphase Dezember 23, also es ist ja alles nicht lang, ne?
Nein, nein, also die und wenn man jetzt schon auf den Markt guckt, wie sich das exponentiell alles weiterentwickelt, ne? Also es gibt auch so viele Anbieter mittlerweile, die alle irgendwie das Gleiche tun, aber dann irgendwie dann doch coole andere Sachen machen können. Das wird sich in Zukunft dann wahrscheinlich irgendwann konsolidieren, aber momentan geht das, sprießen die wie die Pilze aus dem Boden.
Und das macht's ja teilweise auch schwierig, ne? Also, dass ich vielleicht als Unternehmen sage, ja gut, wer von den Ganzen ist denn jetzt für mich das richtige Unternehmen, der richtige Anbieter.
Und genau, und wer ist dann auch noch in 10 Jahren da, ne?
Also das auch.
Ja. Wir sind Mittelständler, wir denken halt nicht in Jahren, sondern eher in Dekaden. Und wir brauchen langfristige Lösungen.
Ja.
Da kann ich mich nicht drauf dann ausruhen, wenn ich das einmal habe.
Das stimmt.
Muss ständig auch nach neuen Sachen gucken. Aber wir achten schon immer, ist das das Hand und Fuß, was die da machen, sind die gut ausgebildet? Und im KI-Bereich kann man jetzt sowieso gerade, glaube ich, nicht. Man muss es einfach austesten.
Ja, also da kann man jetzt nicht drauf warten, dass sich eins etabliert, sondern man muss, glaube ich, auf so ein genau, auch so ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, schauen, mit wem kann ich gut arbeiten, wo passt dieses Gesamtkonstrukt, du hattest ja so ein paar Eckdaten, Server in Europa, Dinge, die man für sich so festlegt und sagt, hey, das ist uns wichtig und dann findet man da ein passendes Angebot.
Richtig.
Ne?
Ja, richtig. Ja. Und diese Discover-and-Learn-Phase, die schließt jetzt an in einer, mein Kollege Oliver Spunholz, der das Projekt EVA quasi betreut, da machen wir jetzt oder haben durchgeführt ganz viele Workshops mit einzelnen Teams.
Mhm.
In diesen Workshops wird halt genau geguckt, was für Tätigkeiten liegen vor bei den Kolleginnen und Kollegen. Und könnte das eventuell Eva mit übernehmen oder kann sie da unterstützen? Oder ist es erstmal gar nichts für Eva? Excel-Tabellen kann sie momentan noch nicht so gut.
Okay.
Und aber so Kundenkommunikation, Social-Media-Posts, das sind so die dann diese niederschwelligen Herausforderungen, die wir angehen mit Eva. Aber auch ganz unterschiedliche, auch Kundenkommunikation mit im Vertrieb, im B2B-Bereich oder Vertragswerke, die wir durchsuchen müssen regelmäßig auf Konditionen, zum Beispiel mit Kunden.
Mhm.
Dann nutzen wir Eva auch. Genau, und nach diesem Workshop machen wir dann noch so ein bisschen, ich nenne es gerne After-Sales-Service aus unserem Bereich heraus.
Interner After-Sales-Service.
Interner After-Sales-Service, also ein bisschen betreuen, ein bisschen Händchen halten. Aber wir haben relativ viele Kollegen, die dem komplett offen sind, aufgeschlossen sind. Die sind auch froh, dass sie jemanden haben, der ihnen Arbeit abnimmt am Ende. Auch wenn es eine digitale Mitarbeiterin ist.
Mhm.
Und also da hatten wir kaum Barrieren, die wir überwinden mussten. Wir stoßen eher an Grenzen, um an die Daten zu kommen, um genug Zeit zu haben, um das wirklich auszutesten.
Mhm.
Da müssen wir hinterher sein, genau. Und diese
Phase, also die Leute wollen.
Die Leute wollen,
ja.
Genau. Und jetzt arbeiten wir gerade daran, jetzt ist das alles so ein bisschen lose rumgeflogen. Wir haben jetzt ausgetestet, die Mitarbeiter sind auf Eva losgelassen worden. Wir haben jetzt, glaube ich, über 100 aktive User, die Eva tagtäglich nutzen. Das wollen wir natürlich aufs ganze Unternehmen ausweiten, da wo es Sinn macht. Und jetzt fangen wir an, eine KI-Strategie zu bauen.
Ah, genau, die KI-Strategie. Da bin ich auch ganz gespannt.
Ja.
Genau, weil, also finde ich auch spannend, wie viel ihr schon gemacht habt in dieser kurzen Zeit eigentlich. Ne? Also was da alles schon da ist. Und dann trotzdem nochmal zu sagen, so, wir haben schon ganz viel, aber jetzt müssen wir das mal bündeln. So habe ich es verstanden.
Ja.
Jetzt brauchen wir eine Strategie, eine dezidierte KI-Strategie, die genau wahrscheinlich zeigt, wo geht's denn hin damit und wie kanalisieren wir das Ganze? Weil wie du auch sagst, meist ist ja Zeit dann auch ein Mangel an Ressource, dass man auch guckt, was sind unsere Prioritäten.
Richtig, also wir brauchen eine strategische Klammer um das ganze Thema. Ne? Das war uns aber von Anfang an bewusst. Aber wenn man selbst noch nicht genug ausgetestet hat, dann eine Strategie schon im Elfenbeinturm zu stricken, das geht meistens in die Hose. Das haben wir auch durch andere Digitalprojekte schmerzlich gelernt. Und jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Wir wissen, dass die Mitarbeiter da grundsätzlich erstmal Lust zu haben und dem nicht abgeneigt sind oder vielmehr aufgeschlossen. Und dann haben wir angefangen, wir haben da uns Unterstützung geholt von einem KI-Experten aus München, der Ralf King von Digital Forward. Und da haben wir dann nochmal 3 Tage lang jeden Bereich in Workshops gehabt. wo wir auch quasi in so einem Dialogformat erkundet haben. Die sollten alle sich so ein bisschen Gedanken machen, was könnte man denn mit KI machen? Haben auch so ein Pamphlet von uns bekommen, was KI kann, wofür es eingesetzt wird. Aber nicht zu sehr, also die Leitplanken sehr weit, nicht zu eng. Mhm. Und so, dass auch noch Möglichkeiten gibt, so ein bisschen wild auch Luftschlösser zu bauen.
Ja, mal so ein bisschen nochmal auf der grünen Wiese zu starten. Ja. Was könnte möglich sein?
Was auch passiert ist. Ne? Also es war ganz witzig, wir hatten in der Produktion, hatten wir ein Gespräch darüber, ach, wenn das möglich ist, dann könnte doch auch, ja, dann kann das ja komplett vollautomatisch laufen. Und dann hatten wir so ein, am Ende war so ein riesiger Thermomix, der von selbst sich die Rohstoffe holt und so.
Hey, cool. Also, da waren schon dass das dann auch einen Effekt hat eigentlich auf nochmal wieder andere Bereiche. Ne? Also dass ich mal vielleicht mir ganz grundsätzlich überlege, wie kann ich denn so einen Prozess auch verändern. Ja. Automatisierung macht da einfach viel aus. Ne? Und klar, da ist gerade dieser Gedanke, hey, wo man sonst immer sagt, nee, das geht ja gar nicht, eröffnet nochmal Möglichkeiten.
Genau. Also unsere KI-Strategie ist auch, wir sammeln jetzt erstmal mögliche Anwendungsgebiete, Use Cases, auch erstmal komplett ungefiltert, so ein bisschen wie in so einem Design Thinking Ansatz, wo du erst den Lösungsraum sehr weit aufmachst und dann wieder quasi ein bisschen wieder einengst und dann die Lösung raussuchst, die am meisten Nutzen haben und wahrscheinlich auch nicht so viel kosten. Wir müssen im Mittelstand ja auch immer auf die Kosten achten.
Mhm, klar.
Und das haben wir jetzt, diese ganzen Anwendungsfälle, die haben wir jetzt gesammelt, die analysieren wir gerade auf Kosten-Nutzen. Wo ist die höchste Wertschöpfung für uns so eines KI-Ansatzes oder KI-Technologie? Müssen wir es zukaufen? Können wir es selber machen? Das prüfen wir jetzt gerade alles. Und zur KI-Strategie gehören dann diese quasi priorisierten KI-Anwendungsfälle. Und das, was Grundvoraussetzung ist, um diese KI einzusetzen, ist, dass, also ich sage immer vier Säulen, die wir beachten müssen. Wir haben die Systeme, die müssen vernetzt sein, die müssen miteinander sprechen können, über Schnittstellen. Dann Daten, also hohe Stammdatenqualität brauchen wir, damit eine KI damit anfangen können. Es muss nicht unbedingt eine strukturierte Daten sein. Es können auch unstrukturierte Daten sein. Das kann ja die generative KI sehr gut. Aber auf bei Daten muss man auch, bei Redundanzen muss man ein bisschen darauf achten. Wir haben jetzt auch relativ viel gelernt mit Eva, was für Daten sie verarbeiten kann. Es gibt ja noch ganz viele andere KIs neben generativer KI, wo wir aber schon strukturierte Daten brauchen. Und dann ist die dritte Säule, haben wir noch die Menschen, die Mitarbeiter. Die darf man nämlich überhaupt nicht außen vor lassen.
Ja,
ohne die Kolleginnen und Kollegen funktioniert das alles gar nicht. Ne? Mhm. Also die haben das Fachwissen, die wissen am besten, wo sie unterstützt werden müssen. Kreative Arbeit soll bei uns auch noch der Mensch machen, soll höchstens unterstützt werden. Und dort Barrieren abzubauen, die Angst zu nehmen, auch so ein bisschen die Experimentierfreude wieder wecken und das durch die Bank weg. Das kann auch ein Sachbearbeiter sein, das kann ein Mensch an der Maschine sein. Da wollen wir alle mit auf die Reise nehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Und dann, was war denn die vierte Säule? Jetzt habe ich von vier Säulen gesprochen, weil ich finde die vierte Säule gerade nicht. Sicherheit, genau, Sicherheit. Also Datenschutz müssen wir natürlich beachten. Wir haben das, was bei Coca-Cola das Rezept ist, bei uns die Rezeptur. Die ist auch der heilige Gral bei uns, der Datenschatz, der bei uns in der Forschung und Entwicklung liegt. Und den würden wir nie nach draußen geben. Ne? Das ist auch abgeschirmt alles. Da können wir auch jetzt nicht irgendwie ein Sprachmodell irgendwo in Frankfurt oder in Irland anzapfen.
Und deshalb seid ihr wahrscheinlich auch schon ganz gut aufgestellt, was jetzt IT-Sicherheit angeht und überhaupt, dass du, hat sie ja am Anfang berichtet, dass überhaupt dann auffällt, dass sich Personen hier bei ChatGPT anmelden und was da so reingegeben wird. Also genau, und dafür habt ihr natürlich schon ein gewisses Konstrukt gehabt, denke ich, oder?
Da haben wir in der Vergangenheit auch Erfahrungen mitgesammelt. Mhm. Wir hatten auch einen Sicherheitsvorfall in Bezug auf IT-Sicherheit.
Okay.
Da haben wir Da haben wir viel daraus gelernt und das auch nachgezogen. Da sind wir gut aufgestellt. Wir haben einen Information Security Manager, der tagtäglich die Systeme überwacht. Jede Software, die wir einkaufen, ob hier bei uns gehostet, also on-premise oder gehostet draußen in der Cloud, die werden geprüft.
Ja, ist eine gute Basis. Hat man schon mal diesen Sicherheitsaspekt abgehakt. Genau, du hattest gesagt, ihr seid jetzt gerade in diesem Bereich, wenn es jetzt um EVA geht, in diesem nächsten Schritt auch zu schauen, was sind wirklich Tätigkeiten, was sind Anwendungsbeispiele, und darauf basiert dann ja auch diese diese KI-Strategie. Wie sehen denn so die nächsten Schritte aus da? Also seid ihr gerade noch so am Herausfinden und Sammeln?
Ja, wir sortieren uns gerade so ein bisschen. Ein paar Sachen, die berühmten Low-Hanging Fruits, die sammeln wir jetzt schon mit unseren Köpfchen ein. Das ist zum Beispiel, wir haben in der Grafik, nutzen wir natürlich auch Adobe, Photoshop. Und Photoshop selbst oder Adobe selbst, das ist ja auch in der KI unterwegs, und die haben das sogenannte Firefly Add-on für Photoshop. Da wollen wir jetzt uns mal austesten mit so ein, zwei Accounts, wie das funktioniert. Mit EVA kann man auch Bilder generieren, das funktioniert aber noch nicht so gut.
Okay.
Weil das Modell, was dahinter liegt, ist Dani, und bei mir werden komischerweise immer japanische Mangas draus.
Okay, ja. Also, das macht man dann so zwei, drei Mal und dann denkt man sich, hilft nicht so.
Ja, genau. Ja. Aber wir nutzen es zum Beispiel für Briefings, weil wir bei der Bildgenerierung ja auch immer noch das Datenschutzprogramm, sondern Urheberrechts Thema haben. Wir nutzen das für interne Briefings, zum Beispiel für Moodboards.
Ja, cool.
Wenn wir im Marketing neue Kampagnen planen, dafür nutzen wir zum Beispiel die Bildgenerierung.
Mhm.
Und das sind so kleine Anwendungsfälle, wo wir dann schnell gucken, hilft es uns, ist der Nutzen und die Kosten in einem guten Verhältnis.
Mhm.
Viele Anwendungsfälle, die wir entdeckt haben, können wir dann doch wirklich auch mit EVA machen, obwohl die in den Workshops mit den Mitarbeitern dann sich herausgestellt im ersten Schritt nicht so als EVA-Herausforderung geeignet sahen. Mittlerweile sind wir aber viel mutiger, was so Aufgaben mit EVA angeht. Wo uns halt diese Experimentierphase enorm hilft, ne? Also selbst die Mitarbeiter kommen selbst an mit Ideen und wollen zusammen gucken. So, und dann haben wir die ganz klassischen KI-Anwendungsfälle, die wir auch schon in der Vergangenheit mal angehen wollten, aber nie angegangen sind, weil man hat ja immer andere wichtige Dinge zu tun. Und jetzt ist der Druck gerade am größten, was KI angeht. Bilderkennung setzen wir schon länger ein in der Produktion, um zu gucken, ob die Maschinen, die Produkte zum Beispiel abfüllen, ob das Etikett richtig drauf ist, ob die Chargennummer drauf gedruckt ist oder das MHD. Und das ist eher so die klassische KI in Bezug auf Mustererkennung. Ne?
Mhm.
Dann haben wir der Traum, glaube ich, eines jeden Produktioners ist das Predictive Maintenance, also vorausschauende Instandhaltung. In dem Sinne, dass zum Beispiel, wenn ein Motor bestimmte Geräusche macht, dass dann die KI erkennt, hier müsste mal was ausgetauscht werden. Das können so große Unternehmen wie VW bestimmt leisten. Bei uns müssten wir aber noch relativ viel vernetzen. Also wir bräuchten Sensor zum Beispiel an jedem Motor.
Mhm.
Wir bräuchten Steuerungsmodule, die überhaupt diese Signale an eine Datenbank senden, damit dann eine KI draufschauen kann, ne, ob es Anomalien erkennt. Das sind ja diese Big Data Lakes, die dann analysiert werden mit Machine Learning.
Mhm.
Das ist unser größtes Problem. Wir haben zwar viele Daten, die liegen dann leider auch manchmal in so einer Datenhalde rum, unstrukturiert. Da müssen wir ran, das ist ganz wichtig. Wir müssen jetzt auch Systeme miteinander vernetzen. Aber sowas wie Predictive Maintenance, so ein bisschen Rocket Science, da sind wir noch nicht.
Okay. Gut, aber auch da, also das ist ja wichtig, ne? Zu sehen, welche Bereiche kann man jetzt schon angehen, wo kann man jetzt schon sagen, hier, da wollen wir hin. Dafür ist, denke ich, so eine KI-Strategie auch recht hilfreich.
Ja.
Weil, also wie du gerade schon darstellst, also es ist ja in allen Bereichen bei euch irgendwie relevant. Also in durchweg, so durchs Unternehmen, kann man zumindest sagen, hey, hier könnte man vielleicht, entweder sind es dann recht einfache, überschaubare Cases, oder es wird halt komplexer und das ist nicht mal eben so umgesetzt.
Also ich glaube, für uns wird, also das ist meine Prognose, wenn wir mit der KI-Strategie dann final fertig sind, meine Prognose ist, dass wir so ein, zwei Leuchtturmprojekte haben, wo wir auch ein bisschen mehr investieren müssen. Das wird, ein großes Thema wird sein, also Eva natürlich weiter einzusetzen, aber Unternehmenswissen, was uns vom Wettbewerb quasi absetzt, wo wir Daten vielleicht auch nicht rausgeben wollen, dieses verfügbar zu machen den einzelnen Mitarbeitern. Na, wir haben auch mit Fluktuation zu kämpfen. Und das Unternehmenswissen ist teilweise ganz stumpf in E-Mail-Postfächern vergraben, wenn es nicht im Kopf der Mitarbeiter ist. Und das zur Verfügung zu stellen mit so einer generativen KI, das wird Eva nicht leisten können, zumindest momentan nicht, weil wir diese Daten halt, habe ich gerade eben schon erwähnt, nicht rausgeben wollen. Da brauchen wir dann wirklich entweder ein Sprachmodell oder irgendeine andere Lösung, die uns intern diese Daten quasi aufbereitet und quasi als Chatbot, könnte ich mir vorstellen, ne, dann zur Verfügung gestellt wird.
Dass man auch intern die Möglichkeit hat, jemanden zu fragen.
Ja. Und auch für jeden Bereich wirklich ganz spezifisches Wissen. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir im Labor eine neue Rezeptur entwickeln, haben wir das vielleicht schon mal in 15 Jahren gemacht? Weiß kein Mensch. Es sei denn, wir haben einen Mitarbeiter, der
seitdem da ist.
Und das weiß, Mensch, da hatten wir noch mal was. So eine Eva 2.0 könnte das vielleicht wissen. Ne? Und dann testen wir gerade, wir experimentieren gerade auch mit OKR. Wir haben jetzt schon einen zweiten OKR-Zyklus. Okay. Und ein OKR beschäftigt sich auch mit einem KI-Thema. Das wird vielleicht, nee, oder ganz sicher eigentlich ein Leuchtturmprojekt. Und zwar müssen wir relativ große Stichproben bei Anlieferung von Rohstoffen oder Packmitteln durchführen. Und bei Packmitteln ist es so, dass man da eigentlich eine ganze Horde an Menschen hinstellen müsste, um diese Packmittel zu prüfen. Ne? Also ist die Flasche so, wie wir sie beim Lieferanten bestellt haben, entspricht die unseren Qualitätsansprüchen oder sind sie vielleicht sogar kaputt? Gibt es ist es nicht entgratet oder all solche Themen oder sind auf den Etiketten falsche Sachen aufgedruckt oder sind da Druckfehler drauf? Da müssen relativ große Stichproben gemacht werden und das wollen wir auch mittels Mustererkennung, also einer KI, versuchen zu lösen. So suchen wir gerade Anbieter, auch mit eurem Netzwerk, entspannt, ein ganz spannendes Thema. Und so hangeln wir uns jetzt von Anwendungsfall zu Anwendungsfall, das alles zu bewerten, was könnte das kosten, haben wir überhaupt die Mitarbeiter dafür, die das am Ende dann noch einsetzen können, oder müssen wir das auch wieder extern einkaufen, weil man ist halt in dem Gebiet relativ abhängig von den externen Anbietern.
Ja, klar. Ja, dass man das wirklich komplett in-house etabliert, ist ja, da sind wir noch ein bisschen weit weg.
Ja, genau.
Und
deswegen hatte ich ja auch am Anfang gesagt, also die vier Säulen, und dazu gehört Daten und Systeme. Und daran müssen wir arbeiten. Ne? Alles, was KI-Know-how ist, müssen wir uns einkaufen. Das wird auch noch eine Zeit zu bleiben. Die Nutzung mit KI, die können wir uns selber beibringen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Daten in Ordnung sind und eine KI verarbeiten kann und die Systeme entsprechend vernetzt sind.
Und ich denke, genau das ist für viele Unternehmen auch so ein bisschen so eine Hürde. So, ich muss das extern irgendwie machen, weil ich also genau diese KI-Expertise vielleicht brauche. Vielleicht habe ich intern jemanden, der da grundsätzlich Bock drauf hat, aber sich so tief damit zu beschäftigen, ist dann doch schwierig. Gleichzeitig sieht man ja auch an eurem Beispiel dieses Experimentierphasen einbauen, einfach mal ausprobieren, zu gucken, was funktioniert, was nicht. Dadurch lernt ja auch das Unternehmen und findet heraus, also wird auch zu einem gewissen KI-Experten und kann vielleicht selber auch das besser einschätzen. Ne? Ich denke, da zu sagen, komm, wir probieren einfach mal. Also habe ich das Gefühl, hat bei euch einfach sehr gut funktioniert.
Ja, also wie gesagt, wir sind einfach drauf los gelaufen. Ich habe am Anfang immer gestolpert gesagt, aber wir hatten ja auch bei euch so ein kleines Webinar mit Langdog zusammen sogar und haben so ein bisschen vorgestellt, was wir machen. Und da ist mir bei den Rückmeldungen und den Nachfragen aufgefallen, dass wir da schon auf einem ganz guten Weg sind. Da bin ich auch ganz stolz auf mein Team, die das super konzipiert haben, die auch die die das Durchhaltevermögen haben, ne, diese Workshops durchzuführen. Ne? Das sind ja auch kleine Workshops, aber dafür viele und auch längere Workshops.
Schon intensiv wahrscheinlich.
Schon intensiv. Mhm. Ich glaube, Olli, der hat mindestens 20 Workshops durchgeführt. Ne? Und wir haben jetzt über 100 Mitarbeiter auf Eva drauf. Das kostet Zeit, kostet Kraft, aber ich glaube, wir haben dann richtig was richtig Gutes auf die Beine gestellt. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Das sagt mir auch immer mein Geschäftsführer.
Da wirst du getrieben.
Da werde ich getrieben, da werde ich wieder getrieben. Er fragt auch regelmäßig, ja, wie weit sind wir und sind Sie zufrieden? Und krieg auch YouTube-Videos zugeschickt von ihm, wenn er am Wochenende sich mal wieder informiert und dann können wir das nicht auch machen. Ich sage, ja, also das machen wir schon längst.
Und, ja, schön. Ja.
Aber es gibt dann halt auch Themen, die wir noch nicht machen und die müssen wir halt immer wieder neu bewerten. Ne? Mhm. Die Bewertung dieser einzelnen Lösung, das ist, glaube ich, da müssen wir professioneller werden. Mhm. Ne? Dann, ich bin immer relativ schnell begeistert von solchen Themen und will es ausprobieren.
Ja.
Aber man muss halt, weil wir halt auch so viel auf dem Tisch liegen haben.
Ja, man kann nicht immer alles, ne?
Man kann nicht immer alles machen, leider.
Ja.
Aber da das professionell zu bewerten und schon auf den ersten Blick zu sehen, könnte das was sein oder nicht, da müssen wir, das ist jetzt die nächste.
Dafür braucht ihr auch noch eine KI.
Genau.
Ja, super. Du, wir kommen schon zum Ende unseres Gesprächs, auch wenn wir, glaube ich, noch ein bisschen länger hier drüber sprechen könnten. Ich finde es super spannend, mal auch diesen Weg zu hören, wie ihr das gemacht habt, wie ihr da rangekommen seid, der wirklich, muss man einfach sagen, noch nicht lang ist. Aber das ist auch einfach bei diesem Thema KI, geht das ja allen so. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Appell auch gerade an Hörerinnen und Hörer. Wir sind ja alle irgendwo noch an den Anfängen und einfach jetzt mal auszuprobieren und zu gucken, was kann das in meinem Unternehmen auch an Vorteile bringen. Da haben wir von dir jetzt echt einen guten Einblick bekommen. Vielen Dank dafür. Genau, für mich wäre vielleicht noch so eine Abschlussfrage, die ich gerne stelle. Was ist für dich so eine technologische Entwicklung in den letzten Jahren? Wir haben heute viel über KI gesprochen, die wirklich so ein Game Changer war. Vielleicht ist es KI, vielleicht ist es aber auch nochmal was anderes, wo du sagst, hey, das hat einiges verändert.
Ich würde gerne sagen, was bei mir, wo es bei mir Klick gemacht hat. Ich habe angefangen, Banken und Versicherungen zu beraten, digitale Transformation. War da in einem Beratungsunternehmen zuständig für und bin dann hier eingestiegen bei Lavera als Inhouse-Consultant für digitale Transformation.
Okay.
Haben auch ganz viele tolle neue Systeme eingeführt. Und meine Begeisterung, die teilt nicht unbedingt jeder.
Mhm.
Da stößt man dann halt auch auf Leute, die das auch schon 5-mal gesehen haben. Ne? Ach, jetzt kommt er schon wieder mit irgendeiner neuen Lösung. Na toll. Und jetzt haben wir das 5. System. Macht auch keinen Spaß. Und wenn man Technologie nicht vom Menschen her ausdenkt, dann hat man gleich schon verloren. Nicht umsonst, also ich habe dann die Abteilung Inhouse Consulting für digitale Transformation aufgebaut mit 3 Mitarbeitern. Jetzt ist es die Organisationsberatung. Ne? Der Kollege Joscha Kumarek, der hat eine Ausbildung zum systemischen Organisationsentwickler.
Mhm.
Und wir denken die Lösung mittlerweile erstmal vom Menschen her.
Mhm.
Man sagt das immer so lapidar, aber das ist ein ganz essentieller Part, um solche Projekte auch zum Erfolg zu führen. Deswegen sage ich ja auch immer bei KI, ausprobieren, die Barrieren abbauen und so ein bisschen Lust am Neuen wecken. Das ist, glaube ich, ein Erfolgsfaktor.
Ja, genau. Vielen Dank für deine Zeit, dass wir hier sein durften.
Ganz toll, dass ihr mich da hattet.
Ja, für uns super spannend. Also diese Einblicke, die detaillierten Einblicke in eure Arbeit, in auch wirklich, hast du uns viel mitgegeben. Vielen, vielen Dank. Wer mag, wendet sich immer gerne an uns, auch an, wenn es Fragen gibt. Wir bei Niedersachsen Next stehen da immer bereit. Ich hoffe, dass unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Spaß gemacht hat, hier zuzuhören, Impulse dabei waren fürs eigene Unternehmen und die Integration von KI vielleicht vorangebracht wird. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen aus der Digitalagentur.
Tschüss, danke.